Werbung. Ich hatte damals ein richtiges Bauchweh-Baby und habe als Mama so oft mitgelitten. Dann habe ich erfahren, dass 70% der Immunzellen im Darm sitzen und diesen fit machen, indem sie für eine ausgewogene Darmflora sorgen. Schon ab Tag 1 unterstützt Muttermilch die kleinen Bäuche, auch dank ihrer natürlichen Milchsäurekulturen, die dabei helfen, unerwünschte Keime zu verdrängen. Verrückt, wie wichtig eine ausgewogene Darmflora doch ist, damit sich Babys wohlfühlen können, oder? Falls du nicht oder nicht mehr stillst, kannst du dein Baby mit der HIP Biokombiotik Folgemilch trotzdem sanft unterstützen. Die enthält nämlich eine einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen und wertvollen Ballaststoffen, die den Milchsäurekulturen als Futter dienen. Und das natürlich auch in bester HIP Bioqualität. Weil Wohlfühlen im Bauch beginnt. Werbung Ende. Was, wenn Kinder nicht hören? Und damit meine ich es im ganz wörtlichen Sinne. Ungefähr 1 bis 2 von 1000 Neugeborenen in Deutschland kommen mit einer mittel- bis hochgradigen Hörschädigung zur Welt. Eine Risikoschwangerschaft, Infektionen der Mutter, wie zum Beispiel Röteln oder die Einnahme von Medikamenten während der Schwangerschaft, können Gründe dafür sein. Bereits im Neugeborenen-Screening wird getestet, ob das Baby hören kann. Oft befindet sich noch Fruchtwasser im Gehörgang, sodass Tests nicht immer eindeutig sind. Dennoch beginnt manchmal da schon die Sorge. Meine heutige Gästin hat genau das erlebt und ich möchte von ihr wissen, wie dieser Moment für sie war und wie es weiterging. Nicht nur die zweifache Mami Jalin Euder sitzt mir gegenüber, sondern auch Hörakustikmeisterin Petra Andres. 2017 eröffnete sie ihren Betrieb Hörstudio Andres in der Hamburger Innenstadt. Petra gehört dem Meisterprüfungsausschuss der Handwerkskammer Hannover an, ist Dozentin im Hannover Repetitorium, Gastdozentin an der Akademie in Lübeck, PET-Akustikerin, CI-Akustikerin und für die Hamburger Ärztekammer gibt sie Fortbildungskurse für HNO-Ärzte. 1995 bis 1997 belegte sie den ersten PET-Akustikkurs an der Akademie für Hörakustik, wo sie auch seitdem Gastdozentin für Weiterbildungen von Gesellen und Meistern tätig ist. Und dass wir heute auch eine Expertin zum Thema Kinderschwierigkeit vor Ort haben, verrät schon, dass Jalins mögliche Sorgen sich bestätigten. Heute hat Jalin 2 Kinder und sie erzählt uns, wie und ob sich ihr Leben nach dieser Diagnose verändert hat. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Jalin Euder und Petra Andres. Jetzt mal ehrlich gesagt, Jalin. Was war der erste Gedanke, der dir in den Kopf kam, als ihr die Diagnose bekommen habt?
Ja, man war geschockt. Also die Gedanken. Ja, man wusste ja nicht, was bedeutet das? Was kommt jetzt auf uns zu? Also es hat auch tatsächlich ein bisschen gedauert, bis wir diese Diagnose hatten. Und letztendlich war es dann irgendwann auch gut, diese Gewissheit zu haben, dass die Ärztin gesagt hat, so und so ist es und so ist jetzt der Fahrplan.
Aber man hat noch keine Vorstellung, was das bedeutet, Ausmaß das sein wird. Ne?
Nein.
Wie alt war dein Kind, als du diese Diagnose gesagt bekommen hast?
Ja, also es war eigentlich direkt im Krankenhaus nach der Geburt beim Hörscreening. War es halt auffällig und dann ist man nochmal hin und nochmal hin, weil es halt hieß, kann auch Fruchtwasser sein. Und beim dritten Mal haben sie dann gesagt, so, da stimmt was nicht. Gehen Sie mal entweder ins UKE oder dann haben sie mir halt eine ganz tolle Ohrenärztin empfohlen in Hamburg. Und da sind wir dann hin. Und bis wir da dann das Ergebnis hatten, hat es auch gedauert. Das Baby muss schlafen und man war aufgeregt. Und das überträgt sich ja auch. Und die war ganz toll. Die hat dann, weil wir irgendwie das Baby nicht zum Schlafen gekriegt haben und sie unbedingt eine Diagnose haben wollte, hat sie gesagt, so, ich räume jetzt das Wartezimmer. Und hier gehen wir nicht eher raus, bis wir eine Diagnose haben. Und das war sehr rührend.
Weil sie wahrscheinlich auch mitfühlen könnte, dass man einfach, man kann nicht warten. Ne? Weil sowas, man kann nicht warten, man möchte es wissen.
Ja, sie war ja selber Mutter. Ja. Und ganz mitfühlende Person, ja. Ja, schön. Und dann hatten wir das Ergebnis und waren natürlich geschockt, aber man hat sich ja irgendwie auch schon so ein bisschen darauf vorbereiten können, weil man ja wusste, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist ja auffällig, irgendwas wird da kommen. Aber ja, sie hat uns ganz toll an die Hand genommen, muss ich sagen, die Ärztin. Da sind wir immer noch sehr dankbar.
Wenn du sagst, man wusste, irgendwas stimmt nicht, dann nur auf Basis dessen, dass bei diesem Neugeborenen-Screening etwas auffällig war? Oder
gab aber es auch immer sowas? Wieder.
Genau, aber nicht, weil man, weil ihr gedacht habt, da hinten fällt ein Glas runter, sag ich jetzt mal. Und das nicht.
Genau, und das ist ja auch, das hat man ja früher gesagt, schlag eine Tür zu, wenn das Kind das hört, dann kann es gut hören. Das ist ja Quatsch.
Ja.
Also die Kinder hören ja, aber eben nicht alles. Also die hören ja ein A und ein O und ein I hören sie ganz normal, würde ich sagen. Und das F oder Sch oder das H, das hören sie halt nicht.
Ah, okay. Das ist für mich auch neu, weil ich hatte mich gefragt, wie fühlt sich das an? Also fühlen ist nicht das richtige Wort, aber wie hört sich das? Also was bleibt sozusagen übrig? Ist es so wie Radio runtergeschraubt oder ist es dumpfer? Aber wenn du sagst, gewisse Laute sozusagen sind ausgeschlossen, das ist das für mich auch ganz neue Erkenntnis.
Also ich denke, sie hören das A, O und so auch ein bisschen gedämpfter, aber sie hören es. Also meine Jungs verstehen mich auch ohne Hörgeräte, wenn ich jetzt nahe bei ihnen stehe.
Ja.
Und aber sie hören halt nicht alles und erschließen sich das dann so aus dem Kontext.
Ja.
Das, was ihnen fehlt. Ja.
Wenn du zurückdenkst an diesen Moment, man merkt schon, es ist immer noch sehr emotional, obwohl es jahrelang her ist, ne? Wann würdest du sagen, hattet ihr eine Vorstellung davon, was es tatsächlich bedeutet? Also was auch auf euch zukommt, was so die ersten Schritte sind?
Also dadurch, dass wir eben diese tolle Ärztin hatten, die uns ja viele Ängste genommen hat, uns aufgeklärt hat und wir dann auch relativ zügig auch ins Hörstudio sind und ja, da wurden uns eigentlich schon auch so ein bisschen Ängste genommen und haben gesagt, naja, sie kriegen Hörgeräte, aber letztendlich werden sie damit ein ganz normales Leben führen können. So, ja.
Kanntet ihr jemanden im Umkreis?
Nein.
Also es gab keine Möglichkeit, mit jemandem sich auszutauschen?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Das kam dann später, dass man so zu so Treffen gegangen ist mit anderen hörgeschädigten Kindern und so.
Und wenn es dann die Diagnose gibt, dann sagtest du gerade schon, die hattest du bekommen dann im Endeffekt von der Ohrenärztin oder HNO, Hals-Nasen-Ohrenärztin wahrscheinlich. Geht man dann mit einer Art Rezept in ein Hörakustikstudio und lässt das Kind sozusagen erstmal einstellen oder erstmal in Erfahrung bringen, was braucht das Kind? Weil das ist ja von bis, ne? Das ist ja wahrscheinlich wie eine Sehschwäche. Es kann minus 1,0 sein bis plus 12. Man muss ja erstmal herausfinden, was das Kind tatsächlich braucht. Wie macht man das mit so einem kleinen Kind?
Ja, das waren halt diese ganzen vielen Messungen, die wir da brauchten, wofür das Baby dann immer schlafen musste. Und dann wurde das ja so verkabelt und hat verschiedene Töne in die Ohren gekriegt. Und genau, und so wurde das dann, Bera nennt sich das, ne? Genau, wurde das rausgefunden, welche Töne die Kinder hören und welche nicht.
Vielleicht mal die Frage an Petra, ist das sehr unterschiedlich oder gibt es so klassische Typen von Schwerhörigkeit?
Ja, man kann das schon einstufen, aber natürlich ist es sehr unterschiedlich. Also wenn es jetzt, ich sag mal, eine mittelgradige, leichte bis mittelgradige Schwerhörigkeit ist, dann hören die Kinder natürlich auch ohne Geräte noch was. Mhm. Manchmal muss man ein bisschen lauter sprechen oder dichter dran sein. Und dann kommt es drauf an, welche Frequenzen sind betroffen. Das hat ja Jaline eben auch schon schön gesagt. Es gibt natürlich auch ganz hochgradige Hörschädigungen, wo, wenn die Hörgeräte rausgenommen werden, die Kinder einfach nichts mehr hören. Oder auch im Vorfeld bei der Diagnostik, bei dieser sogenannten Bera, rauskommt, bis zu einer gewissen Lautstärke ist einfach nichts messbar. Und auch dann werden aber Hörgeräteversorgungen eingeleitet.
Mhm.
Um eben alles rauszuholen, was irgendwie geht. Aber das ist natürlich, ja, wenn man es mit der Brille vergleicht, von bis. Und Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Gefährliche bei Hörschädigungen. Man sieht es nicht. Man sieht es zum einen ja den Kindern nicht wirklich an, dass da vielleicht eine Problematik besteht. Und wir hören solche Sachen manchmal, dass Eltern uns berichten, der Nachbar im Treppenhaus hat von hinten guten Tag gesagt und das Kind hat nicht geantwortet. Und der Nachbar hat sich beschwert, wie unhöflich und schlecht erzogen denn das Kind wäre. Mhm. Das sind so Dinge, die mich dann einfach so ein bisschen ärgern, weil man sieht es halt nicht. Ne? Das ist, wenn es ein anderes Handicap gibt, körperlicher Art in der Form, dann sieht man das vielleicht. Aber das ist halt bei den Ohren einfach nicht sichtbar. Das, finde ich, ist eins der größten Probleme daran.
Ja, und wenn man, also ich kenne Hörtests nur aus meinem, ich sag mal, Erwachsenen oder älteren Alter, da kam irgendwann ein Ton oder mir wurde ein Ton auf die Ohren gespielt. Ich musste sozusagen sagen, er kommt von rechts, er kommt von links und auch die Hand heben, wenn ich ihn überhaupt gehört habe. Mhm. Solche Tests gehen ja mit sehr kleinen Kindern nicht.
Mit den wenigsten, nein, Spaß beiseite. Natürlich geht das mit Säuglingen nicht. Ja. Also in dem kleinen Alter, also wenn die Kinder 3, 4 Monate sind, dann kann man bei uns tatsächlich mit Reaktionen arbeiten, die man auslösen kann. Da gibt es bestimmte Messverfahren, die man als ja ausgebildeter Pet-Akustiker, wenn man da diese Fortbildung gemacht hat, natürlich auch lernt. Und das ist schon eine Sache, die dann funktioniert. Aber diese BERA, was eben schon gesagt wurde, ist halt eine objektive Messung, wo ich verschiedene Frequenzen prüfen kann. Und dann weiß ich erstmal, so sieht das Hörvermögen aus. Und je älter die Kinder werden, desto mehr kann ich machen. Also Pi mal Daumen ab. Ich sage immer so, ab 2 Jahren, 2,5 kann ich auch wirklich diesen Hörtest, wie wir Erwachsenen den kennen, kann ich das spielerisch machen. Die Kinder bauen dann einen Turm oder irgend sowas, halten sich so einen Klotz ans Ohr und immer wenn der Ton kommt, darf der in das Steckbrett oder auf den Turm gesteckt werden. Und auch wenn die Kinder, ich sag mal so ab 8 bis 10 Monate kann man auch so einen Effekt nutzen, dass die Kinder reagieren, wenn man was Akustisches und was Optisches anbietet. Die Kinder reizt natürlich das Optische mehr, das ist einfach interessanter. Das ist so ein Teddy, der dann beleuchtet ist und wackelt in so einer Lautsprecherbox, die eigentlich eben dunkel ist. Und so kann man auch Hörvermögen prüfen. Das geht schon. Ne? Also je nach Alter wird es halt immer mehr dann, was man machen kann.
Und wenn man jetzt bei diesen Säuglingen erstmal bleibt, wie muss man sich vorstellen, wie man denen mit Hilfe eines Hörgerätes hilft?
Also das Erste ist ja, wenn die Eltern kommen, ist es ja schon noch eine relativ schwierige Phase. Also wir nennen das so ein bisschen, ja, man steht ja so ein bisschen unter diesem Diagnoseschock. Man hat das jetzt bekommen, wobei das eben unterschiedlich ist. Manchmal sagt man so, jetzt wissen wir es endlich, wir haben Gewissheit. Dann ist das fast wieder besser als dieses Ungewisse und man wartet, was passiert da und du nickst schon. Das geht, glaube ich, vielen so. Manchmal erleben wir es aber natürlich auch, dass jemand wirklich weinend vor uns sitzt und einfach damit noch gar nicht fertig geworden ist. Und auch damit müssen wir natürlich umgehen. Das muss man auch aushalten können. Das ist dann sehr emotional. Die ganze Versorgung bei den Kindern ist halt natürlich schon einfach mit etwas weniger Abstand als bei Erwachsenen. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Und dann ist der erste Fokus bei uns immer zum einen zu gucken, wo stehen die Eltern gerade, wo können wir am besten abholen und wie kriegen wir so schnell wie möglich Hörgeräte ans Ohr. Und dazu brauchen wir maßgefertigte Passstücke. Also das heißt, wir nehmen Abdrücke von den Ohren. Die sind alle individuell, das ist wie ein Fingerabdruck. Und dann wird eben so ein Passstück gefertigt, da kann man dann die Farbe und sowas aussuchen, damit wir so schnell wie möglich, möglichst eine Woche nach dem Ersttermin oder 10 Tage, die ersten Hörgeräte ans Ohr bekommen.
Warum Aber ist das so wichtig, dass das so schnell passiert?
Ja, weil ja einfach die kindliche Entwicklung ist ja sehr schnell. Ja. Das ist einfach so. Und gerade im ersten Lebensjahr passiert ja immens viel. Die Hörverarbeitung entwickelt sich. Und je länger die Zeit andauert, dass Kinder weniger hören, eingeschränkt hören oder vielleicht sogar kaum was ohne Hörgeräte, desto schwieriger ist es. Also es geht um die Sprachentwicklung. Wir haben ja im ersten Lebensjahr schon so Lallphasen. Das wird jede Mutter sich noch erinnern, dass das losgeht irgendwann so, dass die Kinder so oder irgendwie solche Sachen machen. Und diese erste Phase, die die Kinder haben, durchlaufen übrigens auch alle Kinder, selbst komplett gehörlose Kinder. Das ist einfach eine motorische Geschichte. Diese zweite Lallphase, wo es dann nachher auch zur Sprachentwicklung geht, die bleibt dann, wenn das Hörvermögen sehr stark eingeschränkt ist, oft aus. Ist auch so ein Indiz. Heutzutage, früher hatte man das als Merkmal, weil es dieses Neugeborenen-Screening in der Form gar nicht gab. Das gibt es ja erst seit 2009. Und heute sind wir sehr froh, dass es das gibt und wir die Kinder einfach sehr viel früher unterstützen können.
Ja. Jaline, was war so, also du hast gesagt, es war ein Schock, diese Diagnose zu hören und es hat dich sicherlich auch traurig oder euch traurig gemacht. Was lag so am allerobersten? Was hattet ihr für Ängste? Was hast du sozusagen in Aussicht gehabt, was dein Kind vielleicht nicht machen könnte oder wo es vielleicht schwieriger hätte als andere Kinder?
Also ich habe natürlich auch Angst vor Mobbing gehabt. Das so, gedacht, Mensch, jetzt habe ich so ein hübsches Baby und jetzt mache ich da diese riesen Hörgeräte rein und naja, und wie ist das später in der Schule und werden sie gemobbt und so. Das war natürlich so ein Thema und naja, sie werden keine Piloten werden. Es gibt halt viele Berufe, die sie einfach nicht machen können, ist ja ganz klar. Ja, eigentlich war meine größte Sorge, eigentlich, man wünscht sich ja glückliche, zufriedene Kinder. So, und darüber habe ich immer gedacht, hoffentlich haben die da nicht so mit zu tun. Ne?
Ja.
So. Ja.
Dann gibt es ja so eine Phase, wo man sich auf diese Hörgeräte, die angepasst sind, auch verlässt, aber ja noch nicht so richtig, ich sage jetzt mal, kontrollieren kann, ob das Kind wirklich entsprechend hören kann, wie man es sich wünscht, oder? Also stelle ich mir zumindest so vor, wenn das Kind sozusagen noch nicht spricht, schon irgendwelche Reaktionen zeigt, aber man so anfängt, okay, wie entwickelt sich jetzt die Sprache? Merke ich was? Ist irgendwas anders als bei anderen Kindern?
Nee, da war ich eigentlich relativ entspannt. Also dadurch, dass wir ja auch regelmäßig zur Kontrolle gegangen sind mit den Hörgeräten, ob alles, das wurde ja dann auch immer getestet, ob das alles funktioniert und nee, das...
Ah ja, okay.
Ja, also eigentlich war nur so diese erste Phase, wo man ja mit der Diagnose und mit Hörgeräte und dann kam aber irgendwann einfach, ja, dann hat man es akzeptiert und hat gesagt, so, jetzt ist es so. Und jetzt machen wir das Beste draus. Und jetzt sehen wir zu, dass wir irgendwie alle da gut mit klarkommen. Ja.
Hast du dir die Frage gestellt, warum?
Ja.
Woran es lag?
Oft. Und die stellen sich meine Jungs auch. Mhm. Also mein Großer ist da jetzt mit durch, zum Glück. Der ist jetzt 10. Der hat das alles durch. Und mein Kleiner, der wird jetzt 8, der steckt da gerade so drin. Dieses Warum? Warum ich? Warum nicht jemand anderes? Und das ist scheiße. Und da bin ich dann wieder ganz dankbar, dass sie das beide haben. Und dass der Große dann zu ihm sagt, du, das ist halt so, ne?
Ja.
Da können wir nichts dran ändern. Und das habe ich halt auch immer gesagt. Ich hätte euch was anderes gewünscht, klar. Aber letztendlich, jetzt ist es so. Und es gibt viel schlimmere Sachen. Und wir müssen das Beste draus machen. Es nützt ja nichts da jetzt irgendwie mit zu hadern. Ne?
Das heißt, du weißt auch gar nicht, woran es liegt? Also, ob es irgendwelche.
Wir haben das mal testen lassen, haben wir alle mal Blut abnehmen lassen, irgendwie bei so einem Humangenetiker und es ist aber nichts bei rausgekommen. Sie haben uns aber gesagt, das liegt aber daran, dass die Humangenetik noch so in den Kinderschuhen steckt und die da noch gar nicht alles testen konnten. Irgendwie.
Interessant.
Das ist aber auch schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber da beide Kinder das haben, gehen wir davon aus, dass es was Genetisches ist. Aber wir haben in der Familie nichts. Also niemand.
Verrückt.
Wir hören beide gut.
Ja, deswegen wart ihr auch nicht so vorbereitet.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Damit haben wir wirklich nicht gerechnet.
Ja. Jetzt hast du gesagt, sie sind 8 und 10. Also sie haben eigentlich sich schon sehr lange daran gewöhnen können. Sie haben ja auch beide sehr früh schon Hörgeräte bekommen.
Mit 3 Monaten.
Mit 3 Monaten beide.
Ja.
Das heißt, sie kennen es im Grunde kaum anders.
Genau.
Diese Hörgeräte, sind die im Laufe der Zeit irgendwie, haben die sich verändert? Also in der Optik, in der Handhabe oder so? Oder sind das sozusagen immer die gleichen, so ich stelle es mir vor, wie so In-Ears, immer noch angepasst an die Ohrmuschel, an die Form?
Also es sind nicht diese Hörgeräte, die im Ohr verschwinden, die man dann ja. nicht sieht, die Erwachsene oft tragen, sondern es sind schon welche, die man wirklich sieht. Sie sind poppig bunt,
ja.
das habe ich auch immer gesagt. Wir verstecken die nicht, wir schämen uns dafür nicht, wir suchen uns poppig bunte Farben aus.
Ja.
Und genau, also wir lassen auch keine Haare drüber wachsen. Und ich habe gesagt, ihr seid ja auch nur angreifbar, wenn ihr euch dafür schämt und ihr müsst euch nicht schämen.
Ja.
Und nee, verändert haben die sich eigentlich nicht. Also sie haben einmal Neues gekriegt. Ich weiß gar nicht, alle 4, 5 Jahre kriegt
ja,
man
alle
Neues.
Alle
5 Jahre kriegt man Neues. Genau. Und sie haben beide schon ein neues Hörgerät gekriegt. Und ja, die Ohrpassstücke, immer wenn die Ohren gewachsen sind, dann...
Was, wie wir gerade gehört haben, im Vorgespräch sehr häufig passiert.
Ja, am Anfang
also
alle 2 Wochen. Alle ja, 2 Wochen mussten Wahnsinn. Wir neue Ohrpassstücke machen.
Genau. Und jetzt mit 8 und 10 wachsen die Ohren einfach weniger
viel
schnell.
Viel langsamer. Jetzt haben die, glaube ich, schon, weiß ich nicht, 1, 2 Jahre oder so, ne? Ja.
Wie muss man das sich im Alltag vorstellen? Also lädt man die auf? Ich frage jetzt mal so richtig banale Fragen. Lädt man die auf? Muss man, ist der Akku irgendwann leer? Muss man, hat man Ersatz sozusagen für den Fall, dass man das irgendwie vergessen hat aufzuladen? Schläft man mit denen? Geht man mit denen raus? Kann man mit denen duschen? Wie ist mit Sport, Schwimmen, all diese Sachen? Wie sieht euer Alltag mit diesen Hörgeräten
aus? Also wir
aus?
Haben Hörgeräte mit Batterien und die Kinder kriegen die Batterien mit in die Schule und wenn die alle sind, dann wechseln sie selbstständig und genau, die geben immer so einen Ton ab. Wir sind demnächst alle und dann
ja.
wissen die Kinder Bescheid und zu Hause sagen sie Bescheid, Mama, rück mal Batterien raus oder sie nehmen die sich selber und genau, dann wird gewechselt. Und man schläft damit nicht. Wir nehmen die abends raus, damit die Ohren auch nachts ein bisschen belüftet werden.
Ja.
Und genau, Sport ist alles möglich. Schwimmen nicht. Also die können ein bisschen Spritzwasser ab, wenn es mal ein paar Tropfen regnet oder so. Das ist okay. Aber zum Schwimmen geht es halt nicht. Aber auch da kommen sie eigentlich ganz gut klar. Also beim Schwimmunterricht oder Schwimmkursen. Dann habe ich das vorher einmal da mit den Trainern besprochen und gesagt, ne, wenn er dann da hinten am Ende der Bahn schwimmt und du rufst ihm was zu, er ist nicht unhöflich, er hört es einfach
ja.
nicht. So, ne? Ja, ja, viele ja. verstehen das dann auch nicht und denken, oh, das Kind ist unerzogen und
ja,
ja hört nicht. Und ich habe doch schon 3-mal gesagt, du sollst rauskommen.
Mhm.
Ja, und dann sagt er, nee, habe ich nicht gehört.
Ja.
ja,
genau. Das klingt jetzt, ehrlich gesagt, aber so, dass die beiden Jungs wahrscheinlich einen mehr oder weniger ein normales Leben führen können,
ja.
ebenso glücklich und gesund sind, wie du es dir für sie gewünscht hast.
Ja.
Wo würdest du sagen, gibt es noch so, ja, wo knirscht es mal?
Ja, also wie gesagt, im Moment mit meinem jüngeren Sohn, dass der dann ja auch manchmal wirklich weint, aus der Schule kommt und sagt, das ist alles scheiße. Also er wird nicht geärgert, überhaupt nicht. Also mit Mobbing haben wir gar keine schlechten Erfahrungen gemacht, nirgendwo, aber na, sie tragen in der Schule, die Lehrerin hat eine FM-Anlage,
ja.
das ist ein Gerät, was ihre Stimme direkt auf die Hörgeräte überträgt. Und bei ihm, bei dem Jüngeren ist es so, dass die Lehrerin da, ach, die vergisst die immer auszumachen, so, und dann redet sie da mit Kind XY und er hört das alles. Oder sie raschelt da in ihren Papieren und ach, das nervt ihn einfach furchtbar. Und da
ja.
hat er neulich sehr geweint und hat gesagt, das ist alles scheiße und er will das alles so nicht und er will die Hörgeräte nicht mehr und warum er? Und mhm. ja, das tut einem dann schon leid. Das, ja, aber ansonsten würde ich schon sagen, haben die ein ganz normales, glückliches Leben.
Schön.
Ja, viele tolle Freunde und es ist für überhaupt niemanden irgendwie ein Thema, so im Freundeskreis.
Ich weiß nicht, ob man das so fragen kann, aber ist es für euch fast besser, dass ihr es sozusagen von Anfang an
ja.
hattet, als wenn es jetzt irgendwie mit 5, 6 oder 10 Jahren gekommen wäre?
Viel besser. Ich habe auch jedem, der irgendwie schwanger war, gesagt, macht bloß das Hörscreening,
mhm.
dass ihr von Anfang an Bescheid wisst. Ja. Also, nee, da bin ich dankbar. Das ist dann, beim zweiten Kind war es nicht ganz so einfach. Da hieß es zuerst, er hat nur Flüssigkeit im Ohr. Und da hat man mir so falsche Hoffnung oder uns falsche Hoffnung gemacht. Und nee, dann kriegt er so ein Röhrchen und dann ist alles gut. Und nee, und machen Sie sich keine Sorgen. Und das ist nur ein Paukenakkus. Und da hatte ich aber schon das Gefühl, nee, das ist mehr. Das ist ich irgendwie bin eigentlich sonst ein positiver Mensch, ja. aber da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, nee, das, ja, und dieses Hin und Her und dann hat er die Röhrchen gekriegt und dann, ja, dann kam es aber letztendlich dann doch raus, die eigentlich fast die gleiche Hörschädigung wie der Große. Ja.
Petra, wenn du mit Babys zu tun hast, mit Neugeborenen, ist das für dich ein großer Unterschied im Vergleich zu Kindern oder Erwachsenen?
Ja, definitiv. Also die, zum einen kann ich ja ganz anders agieren oder eben nicht agieren mit Säuglingen oder ganz Frühgeborenen. Dann haben wir ja manchmal auch Kinder, die zu früh gekommen sind, die dann vielleicht sowieso noch kleiner sind, wo gibt ja auch manchmal ja, angeborene Missbildung, also wie fehlende Ohrmuscheln oder irgend sowas. Die Kinder, da ist es natürlich offensichtlich, da brauche ich auch quasi nicht das Neugeborenen-Screening komplett durchhaben, weil ich einfach weiß, okay, wenn kein Ohr da ist oder auch kein Gehörgang, das kann man schon feststellen, dann ist natürlich eine Höreinschränkung da und dann kommen die Kinder halt auch sehr früh. Na klar, mit Kindern, die irgendwann, ich sag mal, 2,5, 3, 4 sind, im Kindergarten sind, mit denen kann ich sprechen, da kann ich Spiele machen mit denen, wir bauen eine Beziehung auf. Das geht natürlich mit dem Säugling erstmal in der Form nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir da nicht eine Beziehung aufbauen können, aber ich kann mir ja mit denen nicht sprechen oder sagen, wenn jetzt ein Piep kommt, darfst du irgendwie die Karte umdrehen oder wir machen Sprachtest, ja, wenn die Kinder in die Sprache kommen. Da sagen wir aber nicht, wir machen jetzt einen Sprachtest, sondern wir machen ein Ratespiel. Wir machen ein Ratespiel und wir gucken mal, ob du hören kannst, was die da aus dem Lautsprecher sagen. So machen wir das. Das sind eben die Besonderheiten bei der PET-Akustik, dass man ganz andere Messmethoden nutzt, auch ganz andere Technik vorhalten muss. Das ist vorgeschrieben von den Krankenkassen. Das muss man entsprechend vorhalten und auch unterschreiben, dass man diese ganzen Dinge nutzt. Und das wird eben an unserer Fortbildung, also die Akademie für Hörakustik, bildet diese PET-Akustiker aus, viele, viele Jahre eben über diese Zeit mittlerweile. Und da wird das alles durchgegangen. Welche Messmethoden kann ich in welchem Alter anwenden? Also Pi mal Daumen. Ne? Wir wissen, alle Kinder sind sehr unterschiedlich. Kann nicht sagen, mit jedem Dreijährigen kann ich schon einen guten Sprachtest machen. Aber es gibt eben welche, da kann ich das schon machen. Und das muss man individuell sehen. Also wie weit ist das Kind? Wie funktioniert das?
Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es gibt diesen Hörtest im Neugeborenen-Screening, dann nochmal bei der U3 oder sowas und dann erst U8 wieder. Ne?
Ja, da ist eine relativ lange Zeit tatsächlich dazwischen. Wobei das ja dann tatsächlich, ich sag mal, wenn die ersten Untersuchungen, die ersten Screening-Tests alle unauffällig waren, dann ist es ja eher unwahrscheinlich, dass was auftritt. Also so erworbene Schwerhörigkeiten, natürlich gibt es das, dass sowas passiert, aber das ist tatsächlich eher selten. Also häufiger sind wirklich die Fälle, dass irgendwas angeboren ist, vererbt. Manchmal gibt es Vererbungen in der Familie, manchmal gibt es aber auch gar nichts. Ist alles in Ordnung in der Familie, da gibt es keine Schwerhörigkeiten und das haben wir ja eben, du hast es auch gesagt, schon gehört. Man fragt sich natürlich, warum denn, was ist der Grund? Das geht ja auch gerade, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, es geht ja um die Familienplanung, möchte vielleicht weitere Kinder und natürlich denkt man dann darüber nach, passiert das möglicherweise wieder oder nicht, deswegen möchte man natürlich gern die Ursache wissen, das ist ganz klar und ja, man kann humangenetisch mittlerweile einige Dinge feststellen, man kennt mittlerweile ein paar Sachen, die dafür verantwortlich sind. Aber längst nicht alle. Also da steckt dieser Bereich tatsächlich wirklich noch in den Kinderschuhen. Auch wenn das schon eine ganze Zeit so ist. Man forscht da sicher. Aber es ist viel Zusammenfügen von Informationen. Gab es in der Familie was? Gab es eine Erkrankung in der Schwangerschaft? Du hattest es vorhin auch einleitend gesagt, Masern oder ähnliches, auch eine CMV-Infektion, also kann zu einer Schwerhörigkeit führen. Mhm. Und da wird so ein bisschen geguckt, quasi in dem Vorgespräch durch die Ärzte, was könnte es vielleicht sein? Ja, es gibt so ein paar Klassiker, wenn Kinder wirklich stark erkranken. Meningitis zum Beispiel ist ein großer Fall, wo tatsächlich eine Ertaubung relativ wahrscheinlich ist. Ja. Man muss das so sagen. Und das ist heute ein Punkt, wo man weiß, wenn jemand an einer Hirnhautentzündung tatsächlich erkrankt, egal ob Kinder oder Erwachsene, dann verknöchert quasi unser Hörorgan, also diese Schnecke, die im Innenohr ist. Und dann muss man ganz schnell reagieren. Mhm. Und das wird heute getan. Das sind allerdings dann keine Hörgeräte mehr, sondern Implantate.
Ja.
Egal ob Kinder oder Erwachsene, ne?
Jetzt so in den Bereich vor der U8. Ich weiß das so genau, weil mein Sohn hat morgen seine U8. Und der ist so kurz vor 4 Jahren. Mhm. Da beginnt ja auch eine ganze Menge mit so Sprachentwicklung. Mhm. Viele Kinder haben ja in diesem Anfangsstadium irgendeine kleine einen kleinen Sprachfehler. Sie lispeln vielleicht, sie vertauschen Buchstaben, die Zunge weiß noch nicht genau, was sie machen soll und so weiter. Kann das auch ein Indiz sein für eine Schwerhörigkeit?
Also das kann. Aber ich wäre jetzt weit davon weg, dass vielleicht jede Mutter, wo das Kind vielleicht ein bisschen lispelt, sich sofort Gedanken macht und versucht, oh Gott, wir müssen das überprüfen lassen. Das ist einfach in dem Alter ja auch noch ein Stück weit normal. Na, also es kann sein, wenn ein Kind stark lispelt oder bestimmte Laute, gerade die im hochfrequenten Bereich, sind das dann in der Regel, also so Buchstaben wie S und F, solche Sachen, wenn das gar nicht gesprochen wird und man hat das Gefühl, die Kinder können es irgendwie auch nicht sprechen oder hören es bei mir selber aus der Sprache vielleicht gar nicht raus, können es nicht nachsprechen oder sowas, dann kann es sein, dass es einen Hörverlust gibt in den hohen Frequenzen. Der muss nicht überall sein. Das ist ja das, was wir immer wieder erleben, dass Eltern sagen, aber Musik, und er reagiert ja, das merken wir ja, oder wenn wir rufen, reagiert das Kind. Das ist dann alleinig einfach kein Indiz. Also muss man gucken. Man sollte sicherlich aufmerksam sein, klar, aber nicht jedes Kind, was jetzt in dem Alter von 4, 5 Jahren ein bisschen lispelt oder mal Buchstaben verwechselt, ist sofort mit einer Hörschädigung betroffen.
Ja.
Das, also ein bisschen. Klar soll man den Augenmerk drauf haben, aber ich will jetzt hier auch nicht irgendwie Panik machen. Ja. Das muss man auch nicht.
Sprechen denn deine Jungs einwandfrei, ganz normal? Ja. War das auch eine Angst, die du hattest vielleicht, dass die Entwicklung dessen irgendwie
Hatte ich auch, ja. Ich hatte da auch ein bisschen Angst. Und also was bei uns gar nicht schön gelaufen ist, ist so diese Phase auch im Kindergarten, dass man viele, Experten,
ungefragte Experten
hat, die, ja, also bei meinem Großen war zum Beispiel, die haben gesagt, ich kann ihn nicht auf eine Regelschule schicken. Er müsste auf eine Sonderschule oder eine Sprachheilschule. Da gibt es natürlich die Elbschule in Hamburg, die ja einen ganz hervorragenden Ruf hat. Das ist von uns aber auch sehr weit weg.
Ja.
Und mein Mann und ich waren uns eigentlich immer einig, dass wir das alles so normal wie möglich machen wollen. Und wir haben da aber leider viel schlechte Erfahrungen machen müssen. Das war so ein Prozess irgendwie für mich auch. Ich habe mir das früher alles sehr, sehr zu Herzen genommen, wenn dann das sofort hieß, das Kind, er wurde gar nicht genommen ohne I-Platz, also Integrationsplatz. Ja. Der Kinderarzt hat gesagt, bräuchte er nicht. Ganz normales, toll entwickeltes Kind. Letztendlich nimmt man ja auch Kindern den Platz weg, die ihn vielleicht wirklich dringend brauchen. Das war auch immer so mein Gedanke, weil eigentlich lief alles soweit ganz gut. Aber ja, also als kleines Kind, dann hat er mal einen Bauklotz geworfen und dann hieß das gleich, ja, das liegt an der Hörschädigung.
Nee.
Das Kind ist hier völlig überfordert und mit der Lautstärke, und ich habe das und das gelesen und ich habe nur gedacht, er hat den Bauklotz geworfen, weil er ist ein Junge und er wollte einfach mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt diesen Bauklotz werfe. Also es war immer, weil es eben auch so offensichtlich ist mit der Hörschädigung, mit den Hörgeräten und das, dann haben die da Sachen zugelesen. Ja, aber hier im Lehrbuch steht ja das und das, wo ich dann gesagt habe, ja, aber ich habe ja auch Nummer zwei Kinder mit Hörschädigung. Der eine ist so und der andere ist ganz anders. Also man kann da gar nicht nach dem Lehrbuch.
Ja.
Man muss ja auch das Kind ganz individuell und jede Familie ist anders. Und also das war eine ganz, ganz schwierige Phase. Und wenn man dann diese Entwicklungsberichte bekommen hat aus dem Kindergarten, ich habe jedes Mal Rotz und Wasser geheult, was ja alles mit meinem Kind nicht stimmt. Oder mit meinen Kindern dann, das war dann irgendwann das zweite auch im Kindergarten. Und das war eine harte Schule, durch die man da gehen musste. Also wir haben sonst nur, sind eigentlich gut durchs Leben gekommen. Nie Mobbing im Urlaub und alle haben das immer so akzeptiert. Aber so Erzieher, die das dann gut meinen und ein Kind, was gut spricht, auf eine Sprachheilschule und ja und Sonderschule. Also ich muss dazu sagen, mein Kind hat jetzt 4 Einsen und 3 Zweien auf dem Zeugnis. Ja. Der schafft das auf der Regelschule und wir sind total froh, dass wir uns da durchgesetzt haben. Und oder was heißt durchgesetzt, aber dass wir nicht drauf gehört haben.
Ja.
Aber das war auch so ein Weg, dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich höre mir das alles an. Es gibt ja auch ganz viele tolle Leute um uns rum, die wirklich uns sehr unterstützt haben und wir froh sind über jeden Einzelnen. Aber es gibt halt auch manchmal, ja, dann kriegt man halt solche Sachen gesagt und muss dann für sich so rausfinden, was ist denn eigentlich für unser Kind oder unsere Kinder das Beste. Und eine hat mal zu mir gesagt, du bist die Expertin, also es gibt viele Experten, aber du bist die Expertin für dein Kind. Und ja, das stimmt, das kann ich eigentlich jedem so mit auf den Weg geben, dass man da auch irgendwie ein bisschen Selbstbewusstsein und Vertrauen in sich selbst als Mutter und auch Vertrauen ins Kind haben sollte, dass es seinen Weg geht.
Ja, absolut.
Und meine Kinder gehen ihren Weg. Absolut. Also ich bin ganz stolz. Das machen die richtig, richtig toll, alle beide. Obwohl der Kindergarten gesagt hat, das wird alles ganz, ganz schwer und ganz furchtbar und so.
Mhm.
Ja.
Ja, das fand ich vorhin so interessant, als du, Petra, sagtest, dass es ja so eine nicht sichtbare Behinderung ist. Und dass du das eigentlich so schade findest, weil es so viel in der Gesellschaft so für Missverständnisse sorgt, wenn das Kind da nicht reagiert. Auf der anderen Seite wird es dann wenigstens nicht vorher in so ein Raster. Also, wenn man die Hörgeräte sieht, ist es ja wieder was anderes. Aber wenn das Kind sozusagen diese Hörgeräte hat, wird es mit anderen Augen gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Wenn du sagst, der hat sich ganz normal verhalten, wie jedes, also altersgerechte Kind, nur weil er jetzt Hörgeräte hat, wird er jetzt so mit so besonderen Augen gesehen. Also, wie findest du dieses sichtbar behindert sein im Vergleich zu nicht sichtbar?
Naja, also einerseits finde ich es dann ganz gut, wenn man es sieht, wenn dann da jemand vorbeiläuft und grüßt und mein Kind grüßt halt nicht zurück, weil er es nicht gehört hat, dann würde derjenige ja denken, Gott, was für ein unerzogenes Kind. Und so hat er aber gesehen, okay, es hat Hörgeräte, dann hat er mich vielleicht nicht gehört. Also dann ist einfach auch ein bisschen mehr Verständnis da. Mhm. Und dass die Leute auch zugewandt sprechen und nicht irgendwie sich umdrehen und wegnuscheln, sondern sich zu dem Kind auch hindrehen und eben auch Rücksicht nehmen und ein bisschen lauter vielleicht sprechen oder deutlicher sprechen oder da einfach auch Verständnis für haben. Aber in Bezug auf den Kindergarten, die meiner Meinung nach viel zu viel da immer reininterpretiert haben, da war auch eine sehr übermotivierte, nennt sich das heilpädagogische Fachkraft, und die da ganz viel gelesen hat. Und das ist ja auch schön, dass sie sich damit beschäftigt hat und ganz viel gelesen hat. Aber die hat irgendwie ganz viel Unsicherheit da reingebracht. Und es ist eben halt nicht alles wie im Lehrbuch. So.
Ja.
Und das fand ich dann schade, dass er so in diese Schublade gesteckt wurde. Also vor allem der Große jetzt.
Ja, und die Wahrsagerkugel hat keiner von uns, ne? Im Grunde.
Nee.
Man weiß nicht, was passiert oder wie sie sich entwickeln. Kann man denn sagen, dass es aktuell jetzt sozusagen ich sag mal, stagniert? Oder kann es auch sein, dass es noch schlechter wird von der Hörfähigkeit?
Also es hat sich nicht verschlechtert jetzt in den Jahren, aber grundsätzlich hören wir ja im Alter alle schlechter. Ja. Also besser wird es wohl nicht,
ja,
würde ich jetzt mal sagen. Ja.
Okay. Wenn du jetzt ja, nochmal daran denkst, vielleicht an die Zeit, wo du schon einen Sohn hattest mit der Diagnose, aber noch nicht das zweite Kind. Gab es da so Gedanken, die Petra auch eben ansprach, dass man sich auch über die Familienplanung Gedanken macht, so kann das nochmal passieren? Liegt das in der Familie? Ist es jetzt einfach ein Zufall gewesen, in Anführungsstrichen? Oder würdest du sagen, das habe ich einfach ausgeblendet? Also wir haben es drauf ankommen lassen.
Also das zweite Kind war tatsächlich gar nicht geplant.
Ach so.
Das war ein wundervoller Unfall. Mein Großer ist in einer Kinderwunschklinik entstanden und man hat mir gesagt, so kann ich nicht schwanger werden.
Ja.
Und fürs erste Kind würde ich diesen Weg immer wieder gehen, habe ich gesagt, aber ein zweites Mal für ein zweites Kind nochmal diese ganze Prozedur, haben wir uns gegen entschieden, weil es wirklich ganz anstrengende Jahre waren und haben gesagt, nein, dann haben wir das eine und damit war es für uns in Ordnung. So. Ja, und dann war ich schwanger.
Ja, das ist doch
und dann war natürlich gar keine Frage. Also wir haben auch gar nicht gewusst, dass das jetzt was Genetisches ist. Wir haben gedacht, vielleicht ist irgendwas in der Schwangerschaft falsch gelaufen. Genau, aber die Frage hat sich für uns dann gar nicht gestellt. Ja. Das zweite war dann unterwegs und dann haben wir uns gefreut. Ja.
Und gab es mal den Gedanken, dass da vielleicht noch was anderes auch sein könnte? Also, dass noch irgendwann in eurem Leben eine zweite Diagnose auf euch zukommt?
Ja, also tatsächlich hat die Ohrenärztin gesagt, wir sollen auch die Augen mal kontrollieren lassen. Es gibt ein, das nennt sich Usher-Syndrom, genau. Das ist Schwerhörigkeit, aber auch einhergehend mit Erblindung letztendlich. Und das sollten wir abchecken lassen und sind an einen ganz furchtbaren Augenarzt geraten, der gesagt hat, ja, ich kann da gar nicht richtig reingucken, aber ich würde sagen, das ist das Usher-Syndrom, aber ihr Kind hält ja nicht still. Gehen Sie mal ins UKE, lassen Sie mal in Vollnarkose legen, damit man ihn richtig in die Augen gucken kann. Und dann habe ich bei meiner Ohrenärztin angerufen, heulend, wirklich heulend. Und die hat gesagt, Moment, ich rufe gleich zurück. Und dann hat sie drei Häuser weiter beim Augenarzt angefragt. Und ich hatte zwei Tage später einen Termin. Und die haben gesagt, nee, alles gut. Also, ich meine, so ein Kind muss man ja dann auch mal so ein bisschen, ne, guck mal hier rein und hier ist das Auto. Ja. Und so. Und das hat der da überhaupt nicht hingekriegt. Der hat gesagt, nee, das Kind zappelt, ich kann nicht in die Augen gucken. Ja, sieht schlecht aus, so. Und damit hat er uns nach Hause geschickt.
Ja, unempathisch. Wie kann man mit solchen Aussagen
ganz,
so umgehen?
Ganz furchtbar. Also mein Mann und ich, wir haben zu Hause uns echt in den Arm gelegen und geheult. Und haben gedacht, oh Gott, das jetzt auch noch. Ja, und dann ist aber alles gut ausgegangen. Wir sind regelmäßig beim Augenarzt. Einfach zur Kontrolle. Und es ist alles, alles gut. Bei beiden Kindern. Und ja.
Sehr gut.
Genau. Also ich hoffe, da kommt jetzt nichts mehr.
Ja. Dann hoffe ich auch.
Also, ich bin ja kein Mediziner. Kann das natürlich, klar, natürlich kann keiner in die Zukunft gucken. Aber gerade tatsächlich bei dem Usher-Syndrom, das ist eine schwierige Geschichte, weil eben beide Sinnesorgane betroffen sind. Da verschlechtert sich in der Regel aber auch das Hörvermögen. Und das ist eine Sache, die ja jetzt hier bei beiden Kindern aktuell überhaupt nicht absehbar ist. Mhm. Es ist ja ganz stabil. Aber ich muss einfach sagen, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich solche Sachen wieder höre. Das hören wir natürlich häufiger mal, dass da so mit umgegangen wird und in meinen Augen überhaupt keine Rücksicht auf die Eltern genommen wird, mit was die vielleicht nach Hause gehen. Mit was für Gedanken man zu Hause sich befasst. Ich meine, jede Mutter, jeder Vater wird das kennen. Jeder hat sicherlich mal so Situationen erlebt. Hatte ich selber dann auch mal bei meinen Kindern. Hat sich auch als nicht richtig rausgestellt. Aber allein diese paar Stunden, die man da sitzt oder Tage, bis man dann wirklich eine Diagnose hat und gesagt wird, nein, ne, entspannen Sie sich, es ist okay und so. Aber ich finde, das ist eben ein ganz wesentlicher Bestandteil, die Psychologie. Und ich denke immer, dass mir da heute noch eine Gänsehaut irgendwie entsteht, wenn ich sowas höre. Das macht es aus, dass man seinen Beruf liebt. Und so muss es für mich sein. Ja. Also wenn jemand sagt, ich möchte in der Kinderversorgung arbeiten, ich höre das natürlich Mitarbeiter, wenn wir, viele bewerben sich, wir haben Gott sei Dank Initiativbewerbungen und sagen, ja, ich möchte gerne mit Kindern arbeiten. Ich sage, was möchten Sie denn da dran? Was stellen Sie sich denn vor? Ja, das ist ja auch schön, mit den Kindern zu spielen. Naja, das ist jetzt nicht der wesentliche Anteil. Natürlich macht das Spaß. Und natürlich haben wir Anekdoten, dass wir mal Messungen machen müssen und die Kinder wollen eben, es gibt einmal ja einen normalen Kopfhörer, wie ihn jeder kennt. Wenn die Kinder größer werden, machen wir auch Messungen hinter dem Ohr, über dem Knochen und dann setzen wir öfter mal ein Stirnband auf, damit das Ganze hält. Und mit so einem Kopfbügel geht das bei Kindern relativ schlecht. Und dann verpacke ich das natürlich auch in eine Geschichte und sage so, ist jetzt wie ein Indianer, ne? Hast du hier ein Stirnband auf? Und wir machen ein Wettspiel, wer den Ton zuerst hört. Und dann kommt natürlich auch schon mal, du hast gar kein Stirnband auf, du kannst es ja gar nicht hören. Ja, gut aufgepasst. Okay, ich habe dann natürlich ein zweites Stirnband in der Schublade und setze mir in solchen Fällen natürlich dann auch das Stirnband auf, weil ich ja gesagt habe, das ist jetzt das Spiel. Und ich wusste genau, wenn ich die Stirnband aufhabe, dauert es wahrscheinlich keine 2 Minuten und einer meiner Kollegen kommt rein in den Raum. Das führt natürlich dann zu Heiterkeit. Wir saßen da beide mit Stirnband, ich in Pink, es war ein Junge in dem Moment, er mit Blau. Und ja, alles grinste. Aber das ist einfach in meinen Augen auch so ein bisschen das, was es einfach extrem schön macht. Und die Bindung zu den Kindern, die ja lange Jahre aufgebaut wird. Wir kriegen Postkarten, wenn die mal einen Schüleraustausch machen oder sowas. Und dann ist das auch eine schöne Geschichte, wenn die uns schreiben. Und kürzlich hat mir ein junger Mann, muss ich ja jetzt sagen, gesagt, dass er seiner Freundin, sind beide hörgeschädigt, einen Heiratsantrag machen will und hat mir das erzählt. Und da kamen mir fast die Tränen, weil ich gedacht habe, der vertraut mir so, ich kenne den schon so lange. Und die Eltern, also seine zukünftigen Schwiegereltern, haben gesagt, du hast das Petra erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, wieso denn nicht? Ich kenne die ja schon so lange und er wollte halt wissen, ob ich das gut finde, wie er den Antrag machen will oder nicht. Und das war total süß. Also es hat mich total geehrt. Und so ist es halt tatsächlich bei uns. Das ist was wir als Rückmeldung oft kriegen, dass die Kollegen oder alle Kollegen total darin aufgehen und die Eltern eben schon rückmelden oder auch die Erwachsenenkunden, dass man einfach merkt, dass wir das mit Herzblut machen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache.
Wir haben ein paar Fragen aus der Community eingesammelt. Ich stelle sie mal und mal gucken, ob ich mit jeder Frage bei dir auch an der richtigen Adresse bin. Und zwar hatten wir schon das Thema der Krankheiten, die vielleicht innerhalb der Schwangerschaft oder so aufgekommen sind, die dafür vielleicht sorgen. Aber es gibt ja auch Krankheiten, die sich die Kinder dann selber sozusagen einfangen können. Wir sprachen über Meningokokken oder Meningitis. Mhm. Wie sieht es aus mit der Mittelohrentzündung? Das ist ja eine sehr weit verbreitete, nach den Sommerurlauben eingefangene Krankheit. Muss man sich danach Sorgen machen? Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung, also meine Tochter hatte eine Mittelohrentzündung letztes Jahr und es hat lange gedauert, bis sie wieder vollkommen gut hören konnte, unserer Meinung nach. Wir haben auch einen Hörtest gemacht.
Ja, also klar, Mittelohrentzündung ist, ich will jetzt nicht sagen eine Volkskrankheit, aber betrifft sehr, sehr viele Kinder. Man fängt sich das schnell ein und es endet meistens, das habe ich immer gesagt, wenn die Kinder in die Schule kommen. Ganz häufig ist das ja tatsächlich so eine Sache zwischen 2 und 5. Ja. Dann hört es urplötzlich auf. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, aber wahrscheinlich sind die Abwehrkräfte dann so weit, dass man das vielleicht auch gar nicht mehr sich so schnell einfängt. Was in meinen Augen wirklich wichtig ist, ist auch eine Mittelohrentzündung behandeln zu lassen. Also eine unbehandelte Mittelohrentzündung, wenn es wirklich eine Entzündung ist, es kann, wenn das stärker ist, tatsächlich ins Innenohr durchbrechen. Das Mittelohr liegt genau hinter dem Trommelfell, das ist der Bereich des Mittelohres und man kennt das vielleicht, wenn die Kinder Mittelohrentzündung haben, dass das Trommelfell gegebenenfalls reißt. weil einfach so viel Sekret sich im Mittelohr ansammelt. Und das Mittelohr ist ja winzig, also von der Größe vorstellbar wie eine Erbse. Hm. Also es ist extrem klein und irgendwann hält das Trommelfell diesen Druck von diesem Sekret nicht mehr aus. Und das macht ja die Schmerzen. Also die Kinder haben ja wirklich große Schmerzen, oder wer das mal selber erlebt hat, das ist ja nicht lustig. Das ist ähnlich wie Zahnschmerzen, wo man die Wände hochgehen könnte. Mhm. Und in dem Moment, wo das Trommelfell quasi reißt, ist der Schmerz vorbei, weil dieser Druck weg ist. Ja. Und dann sind die Kinder viel ruhiger. Aber da kann ich tatsächlich, habe ich auch selber im Bekanntenkreis, als meine Kleinen waren, immer empfohlen, lasst es auf jeden Fall behandeln. Wenn das lange besteht und wirklich ins Innenohr durchgeht, Schäden im Innenohr, also in der eigentlichen Hörschnecke, sind nicht reversibel. Also die lassen sich nicht wieder reparieren. Ja. Im Mittelohr kann ich auch operieren, im Zweifel, da gibt es Möglichkeiten, aber nicht im Innenohr. Und das, dann ist es eine dauerhafte Geschichte, die man möglicherweise davon trägt.
Ja. Eine aufgestellte Frage war auch, wie stehst du zu Q-Tips?
Ja, schwierig. Wahrscheinlich hat jeder schon mal Q-Tips benutzt. Also man muss sich einfach bewusst sein, der Gehörgang ist extrem kurz. Wenn ich das jetzt vielleicht bei mir selber mache, dann habe ich selber das noch so ein bisschen im Gefühl. Also bei meinem Kind würde ich definitiv nicht mit einem Q-Tip ins Ohr gehen. Also von ärztlicher Seite wird immer gesagt, alles so weit, wie man mit einem kleinen Finger ins Ohr kommt oder mit einem Waschlappenzipfel oder sowas. Das kann man machen. Der Gehörgang auch bei Erwachsenen ist 2 Zentimeter, nicht länger. Und der Gehörgang ist ja nicht gerade im Normalfall, aber das ist unterschiedlich. Eigentlich ist er so S-förmig gekrümmt, also 2 Biegungen. Und das Problem ist, wenn man da einmal abrutscht oder irgendjemand zuckt, dann bin ich halt auch ganz schnell am Trommelfell, ne? Das ist extrem schmerzhaft, wenn ich da wirklich gegenhaue. Muss noch nicht mal sein, dass ich da durchstoße. Aber von daher, ja, möglichst keine Q-Tips. Also ich würde es nicht empfehlen.
Verhindert denn der Schmalz tatsächlich, dass man gut oder besser hören kann?
Das tut er eigentlich nur, also Ohrenschmalz produziert das Ohr ja zur Selbstreinigung. Das ist der Hintergrund von Ohrenschmalz. Und die Drüsen bilden dieses Ohrenschmalz und man weiß es wahrscheinlich bei sich selber. Das wird durch die Härchen, auch im Gehörgang sind ja ganz kleine Haare. Also egal, ob bei Männern oder Frauen. Ja. Und das wird nach vorne transportiert. Und manchmal merkt man das, dass man mit dem Finger vielleicht ans Ohr geht und denkt, uah. So, dann ist das nach vorne transportiert und dann kann man es einfach entfernen. Wenn sich das irgendwie zusammensetzt, hinten weiter zu so einem richtigen Pfropf, im Normalfall passiert das vielleicht nicht. Es gibt aber auch Personen, die haben sehr viel Ohrenschmalz. Und dann muss man natürlich sagen, alle Hörgeräteträger, also egal ob Kinder oder Erwachsene, schieben natürlich dieses Ohrenschmalz nach hinten durch das Einsetzen des Ohrpassstückes. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Das geht ja nicht anders. Ich muss die Ankopplung übers Ohr haben und muss eben dieses Ohrpassstück ins Ohr setzen und schiebe dadurch dieses Ohrenschmalz immer wieder nach hinten und dann kann es sich schon zusammensetzen. Manchmal sitzt es an den Ohrpassstücken. Das wird Jaline vielleicht wissen. Bei Kindern ist es jetzt manchmal auch noch gar nicht so extrem. Aber je kleiner die Gehörgänge sind, desto schneller kann sich natürlich was zusammensetzen. Das gehört bei uns zu den regelmäßigen Kontrollen. Wenn die Kinder da sind, werden Messungen gemacht. Es wird eine Otoskopie gemacht. Also das heißt, wir gucken in die Ohren rein und sehen, hat sich da was zusammengesetzt oder nicht.
Ja. Wie reinigst du selber deine Ohren? Dann nur sozusagen mit, wie du gesagt hast, alles, was vorne ist, da raus?
Ehrlich gesagt gar nicht. Sonst genau. Also okay. Ansonsten gar nichts. Okay. Ich habe es einmal versucht, vielleicht als kleine Anekdote. Man gibt ja in der Apotheke oder sonst was irgendwelche Sachen, man spült da irgendwas ins Ohr. Da war ich selber unterwegs und musste Prüfungen abnehmen und konnte nicht zum Ohrenarzt und habe gemerkt, mein Ohr ist zu. Und habe dann gedacht im Hotel, gut, ich weiß ja, was ich tue. Ich weiß auch, wo ich am Ohr mal vielleicht ziehen kann, damit der Gehörgang gerade wird. Und ich habe 2 Stunden gebraucht und es war nicht wirklich raus. Also von daher, wer das mal entfernen will, lieber zum HNO als möglicherweise
ja,
da sowas.
Okay. Und die letzte Frage, es passiert ja immer häufiger, dass Kinder auch mitgenommen werden zu, ich sag mal, kleineren Konzerten oder größeren Menschenmengen, Aufläufen, wo einfach Orte, wo es laut ist. Mhm. Und ich sehe schon ab und zu Kinder auch mit diesen Mickey-Mäusen, mit den Ohrschützern. Ist das ein guter Weg? Ist das ein Muss oder was würdest du dazu sagen?
Das kommt jetzt natürlich so ein bisschen drauf an. Also wenn ich wirklich Kinder mitnehme zu Konzerten, das erleben wir mehr. Da steigt so ein bisschen das Bewusstsein auch der Eltern dafür, dass die sagen so, das wird jetzt laut, ist ein sehr lautes Konzert und holen sich Gehörschutz für die Kinder. Hier muss man jetzt tatsächlich mal sagen, wenn es Kinder sind, die Hörgeräte tragen, ist da eine Begrenzung in Hörgeräten drin. Die machen ja nicht alles ohne Ende lauter, ja, sondern es wird eine Grenze eingestellt und wenn Pegel kommen, also Geräusche, was auch immer, die diesen Pegel überschreiten, dann stoppt das Hörgerät das und lässt das nicht mehr durch. Ja. Ist quasi so ein Gehörschutz im Hörgerät. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber tatsächlich gibt es da eine Begrenzung. Okay. Ja, und die Empfehlung ist, glaube ich, schon, dass man da so ein bisschen guckt, wenn man da 2-3 Stunden irgendwo das Ohr so hohen Pegeln aussetzt, macht man vielleicht bei sich auch. Wenn genügend Pause wieder da ist, passiert in der Regel nichts, das Ohr erholt sich wieder. Aber vielleicht kennt man es von sich selber, wenn man wirklich früher in einer Disco, im Club, was auch immer war, dann ist man rausgegangen, man hat dumpfer gehört, es hat gepfiffen, wahrscheinlich kennen das alle, aber das ist ja wieder weggegangen. Ne? Und das ist schon die Ursache, also man hat dumpfer gehört, weil die hohen Töne betroffen waren. Die H-Sinneszellen, die im Innenohr sind, die das eigentliche Hören verursachen, die sind dann so strapaziert, dass die dann nicht mehr weiterleiten und deswegen hören wir dumpfer. Und dieser Tinnitus ist halt auch ein Anzeichen dafür, ja, ne, dieses Pfeifen.
Super, vielen herzlichen Dank. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Charlene, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast.
Ja, gerne.
Ich wünsche dir und euch und deinen Kindern und deiner Familie alles Gute.
Dankeschön.
Und bedanke mich, dass ihr heute hier wart.
Sehr gerne.
Wir bedanken uns auch. Vielen Dank.
Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und folgt uns unbedingt auf Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Liked und empfehlt uns weiter, damit wir diese ehrliche Mütter-Community wachsen lassen können und ehrlichen Austausch generieren. Bis nächste Woche, eure Nora.